hier gemäß Blog Stories war das wöchentliche Handelsvolumen jetzt letztens mit 8,8 Millionen auf dem niedrigsten Stand seit über 2 Jahren. Nicht nur das, sondern eben diese Klage vom SEC gegen Impact Theory, das ist ein Medienunternehmen, und die haben im Herbst 2021 mit dem NFT-Sale über 30 Millionen Dollar eingenommen. Und die Klage der SEC beläuft sich dahin, dass sie sagen, dass die MW3-Freunde Marvin hier mit einer frischen Dosis Web3-Goodness heute wieder mit der NFT-Queen höchst selbst Vicchick 030 erzählt in dieser Folge über ihre Experience mit WorldCoin. Vielleicht hat sie sogar ihr Auge scannen lassen. Ich bin nicht mehr ganz sicher, müsst ihr selber reinhören. Wir haben über ChatGPT Enterprise gesprochen und was das für den Markt bedeutet. Und dann auch über den letzten Fall des SECs gegen Impact Theory, ein NFT-Projekt aus Amerika, was verklagt wurde. Bedeutet das der Anfang, der Beginn eines Krieges gegen NFTs von der SEC? Ich hoffe nicht. Vielleicht erfahrt ihr ein bisschen mehr darüber in der Folge. In diesem Sinne das, dazu noch Doodles, Solana Pay, ein paar coole Updates. Es ging einiges und freue mich, wenn du zuhörst. See you on the other side. Cheers. Und wenn du so früh aufstehst, gehst du dann immer auch direkt irgendwie joggen oder ins Gym? Was machst du in der Früh?
Kommt drauf an. In der Regel habe ich es mir jetzt für die letzten Morgen da angewöhnt, einfach direkt so Arbeit zu machen, wo mich keiner bei stören kann. Heute zum Beispiel bin ich einfach früh aufgestanden und habe das gesamte Content Briefing für die Konferenz gemacht und ein bisschen Onboarding für die Community Stage. Ich gehe tatsächlich jetzt nach dem Podcast, habe ich noch ein Meeting und dann gehe ich zum Sport. Weil es sind einfach die Zeiten, in denen dich sonst keiner stört für gewisse Dinge. Und das ist jetzt gerade in einer Phase, wo viel Trubel herrscht, glaube ich, gar nicht mal so unwichtig, auch ein bisschen Ruhe zu haben. Auch wenn das impliziert, dass man ein bisschen weniger schläft, aber davon sterbe ich schon nicht, hoffentlich. Genau. Aber wie geht's dir, Marvin?
Gut, ich glaube, ich habe ein bisschen mehr Schlaf als du gekriegt, trotz auch intensiver Phase. Arbeiten gerade an einem neuen Produkt, was ich jetzt noch nicht groß bekannt geben kann. Aber
oho.
Bin noch spannend, so gegen Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Also von dem her hört ihr es dann da auch als erstes in der Session. Und sonst Sport,
geil.
Ein bisschen Muskelkater. Ich habe mit Nate trainiert. Wann war das? Gestern? Nee, Montag.
Vorgestern.
Ja. Waren mit Gym und Sauna. Das hat gut getan. Und also Nate, für die, die ihn nicht kennen, ne? Co-Founder W3 Fund. Ich glaube Folge 10 war einmal dabei. Gell? Also hier, da hatten wir ein Jahr NFT Studios Folge gehabt, glaube ich.
Heftig. Wie lange das schon her ist. Ja. Und jetzt sind wir bei Folge 91 angekommen.
Mei. Ja, crazy. Und ich habe auch mit Nate dann drüber gesprochen, beziehungsweise dann auch in Stories gesehen, dass ihr, du und Nate, bei WorldCoin wart. Oder ich habe auch einfach nur so vor einem Orb gesehen, dieses berühmt-berüchtigte Orb, was dir deine Seele rauszieht und dann deine biometrischen Daten weiterverkaufen. Nee, das ist natürlich nur Spaß, wissen wir nicht. Aber wart ihr bei WorldCoin? Hast du deine Iris gescannt? Hast du Tokens gekriegt, WorldCoins?
Ey, vorab, also ja, wir waren da, aber bei mir hat es nicht funktioniert, weil ich Kontaktlinsen trage. Und das ist uns erst später aufgefallen. Aber der Grund, warum wir da hingefahren sind, ist, ich glaube, wir haben es auch schon öfter im Podcast erwähnt, wir sind ganz gut in Kontakt mit dem Team hier aus Deutschland und versuchen eigentlich auch schon über einen längeren Zeitraum hinweg einfach herauszufinden, okay, welche Möglichkeiten gibt es, wo stehen die gerade, wo stehen wir gerade, was macht natürlich auch Sinn. Und hatten dann gestern wirklich nochmal ein sehr, sehr cooles Gespräch und gemerkt, dass, also der Grundgedanke jetzt mal abseits der Tatsache, dass sie was komplett anderes machen als wir, ist halt wirklich Education Onboarding und eine breitere Masse ansprechen als die kryptonischige und kryptoaffine Masse. Und ja, also ich meine, wir saßen da, der Grund war jetzt nicht, dass wir unsere Iris da scannen, aber ich war halt direkt so, ja, ich habe mich halt umgeguckt, ich saß in diesem Office, überall standen diese Orbs rum, ich so, hallo, darf ich auch mal? Und ich weiß auch da, es ist super interessant, weil voll viele Leute stehen dem ja auch kritischer gegenüber, vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass nicht klar ist oder wahrscheinlich nicht einfach zu verständlich ist, sein scheint, was mit den Daten passiert. Und ich kann jetzt einfach nur aus dem berichten, was ich verstanden habe, ohne dass ich es im Kern nochmal überprüft habe oder sowas. Aber klang schon recht logisch. Und so habe ich halt auch gefragt, okay, wie ist denn das eigentlich? Ich scanne jetzt meine Iris ein. Was passiert mit meinen Daten? Und laut ihrer Aussage ist es so, dass du dich zwar einscannst, also du musst erstmal die App runterladen und auf der App hast du eben zwei Möglichkeiten. Du kannst die auch nutzen, nur rein als Wallet. Das ist losgelöst von deiner Proof of Humanity ID, findet aber beides in derselben App statt. Und du hast dann eben auch anfangs die Möglichkeit, dich scannen zu lassen. Und dann verbindest du quasi dein Handy mit dem Orb und dann guckst du rein und dann scannt das Ding deine Iris und im Hintergrund wird dann, was hat sie gesagt, 50 Zahlen langer Code erstellt, der eben auch einzigartig ist. Und nachdem der Code erstellt wurde, wird dein Auge bzw. das Bild deines Auges und die Daten gelöscht und es besteht nur noch dieser Code. Und der wird dann quasi per Datenübertragung an, jetzt fehlt mir das richtige Wort wahrscheinlich, irgendwo hingeschickt, sodass im Endeffekt das, was deine ID ausmacht, dieser 50-stellige Code ist, der einzigartig ist und auf Basis von Licht, wie dein Auge ist, erstellt wird und dadurch einfach nur überprüft wird, dass wenn ich jetzt versuche, an einem anderen Orb meine Iris zu scannen, eigentlich ja derselbe Code entstehen müsste und der Orb dann weiß, okay, diesen Code gibt es schon. Du hast schon deine Proof of Humanity ID, du kannst nicht noch eine bekommen. Und das hat einfach den Grund, dass Worldcoin nicht angefangen hat, das Projekt zu machen, also so von wegen Proof of Humanity gegen AI, sondern deren initiales Ziel war ja, dass jeder sich als Mensch verifizieren kann und dafür, dass er oder sie ein Mensch ist, Tokens dafür bekommt. Und das soll im Idealfall nur einmal geschehen und nicht mehrmals. Dieser ganze AI-Gedanke ist einfach ein Add-on, das jetzt im Boom entstanden ist. Und genau, hat mir natürlich versichert, ich meine, es ist auch ihr Job und ich habe es jetzt auch geglaubt, klang alles logisch, dass deine Daten da eben nicht gespeichert werden. Aber ich kann natürlich auch super gut verstehen, dass man sich halt denkt, weiß ich nicht. Also long story short, meine Meinung dazu ist, ich finde das einfach eine sehr interessante Tech. Ich fand diese ganze User Experience ultra spannend und mir ist es dann, also der Grundgedanke, dass jemand vielleicht meine Daten hat, hat mich jetzt nicht davon abgeschreckt, es einfach selber auszuprobieren, sag ich dir ehrlich. Also kann man jetzt davon halten, was man mag? Ich weiß, du merkst, ich drücke mich hier so ultra vorsichtig aus, weil es einfach so viele verschiedene Meinungen dazu gibt und man will ja in irgendeiner Art und Weise jetzt nicht eine Kontroverse einnehmen. Aber
warum nicht?
Ich finde es, ich weiß nicht. Also,
wir brauchen die Views, Vicky. Wir müssen mal starke Meinungen.
Ja, aber Marvin, das Ding ist, ja klar, ich verstehe schon, aber jetzt mal ganz ehrlich, also natürlich ist es deren Job zu erzählen, dass die Daten gelöscht werden und ich bin kein Techie, ich kann ja jetzt nicht in irgendeinen Source-Code reinschauen, wenn es diesen überhaupt öffentlich gibt oder mir selbst ein Bild davon machen. Also ich muss mich auf die Meinung von verschiedenen Leuten verlassen und die Meinungen sind, deine Daten werden gelöscht oder deine Daten werden irgendwie nicht gelöscht, sondern es hat dann denselben Effekt wie bei Ledger. Ja, ist bestimmt irgendwie noch da drinne und wenn man will, kann man darauf zugreifen. Ich weiß es nicht. Also vielleicht hast du eine andere Meinung.
Hast du dir die AGBs durchgelesen?
Nee, du?
Ja, aber ich habe ja auch nicht die Iris scannen lassen, noch nicht.
Mhm. Aber nee,
ich finde es so lustig. Ja, weil wir eben in dem Podcast darüber gesprochen haben. Und jetzt ist Vicky einmal im Worldcoin Office und denkt nicht mal 10 Sekunden drüber nach und denkt, ja, ich will auch so jetzt die App mal testen, ich scanne es mir auch mal.
Ja, hat dann also wie gesagt nicht funktioniert, weil ich Kontaktlinsen trage.
GG.
Aber
ein
sie
Zeichen
schaut,
des Universums?
Nee, sie kommt in unser Hub nächste Woche zu unserem Event und bringt einen Orb mit.
Okay, jetzt spreadet ihr das Zeug sogar noch bei euch.
Ja, also ein Orb nicht fürs Event, sondern wir haben ein Meeting vorher. Das bleibt allen Leuten selbst überlassen, sich da irgendwie einzuscannen und die Experience zu machen. Für mich ist das eher so ein, und das ist so eine Meinung, von der ich dann schon überzeugt bin, ich finde es einfach einen sehr krass technologischen Fortschritt in eine Richtung, die einfach ultra ungewiss ist. Diesen Grundgedanken, jedem eine Währung zugänglich zu machen, finde ich, also hat mich jetzt bisher nicht gecatcht, aber der Grundgedanke, in einer digitalen Welt zu beweisen, dass du ein Mensch bist, und ob es jetzt AI ist oder whatever, dafür gibt es einfach noch nicht Lösungen. Und ich war gestern auf einem Event, da hat mir eine Frau gesagt, ja doch, gibt es, und zwar Personalausweise. Und ich war so, ja, natürlich gibt es Personalausweise. Und auch Personalausweise haben, glaube ich, auch diese Digital Identity. Also sowas gibt es auch, aber... Mhm.
Nicht in allen Ländern gleich ausgeprägt. Zum Beispiel in Schweden, habe ich das letzte von einem Kollegen gehört, da kriegst du auch schon eine Digital ID. Und damit machst du alles. Bankkonto öffnen, nimmst diese Digital ID und was auch immer, sonst Krankenkasse, Digital ID. Und ich weiß nicht, wie weit es sich in Schweden auch streckt, ob jetzt auch für Memberships und Retail-Produkte oder was Services, aber das ist einerseits natürlich ein unglaublicher Fortschritt, aber auch eine Einschränkung oder eine Abhängigkeit natürlich von diesem digitalen System. Das heißt, er hat dann erzählt, wenn du irgendwie deine Digital ID nicht mehr findest oder das Passwort vergessen hast, dann ist es ein unglaublich schwieriger Prozess, da wieder ranzukommen, und in der Zwischenzeit hast du keine Chance mehr. Das ist so ein bisschen das Dilemma auch, wenn wir an die Digitalisierung denken, dass eigentlich die Nuance des Menschenseins verloren geht. Das heißt, wenn nur noch alles schwarz-weiß ist, pragmatisch, ja, nein, klar, rational macht das Sinn, aber wenn wir dann nicht mehr die Nuance haben, vielleicht von des menschlichen Seins, was Empathie angeht, was mein Auge zudrücken angeht, was eine dynamische Lösung angeht. Ich frage mich zum Teil, inwiefern ich das feiere, dass dann alles nur noch digital ist und nur ein Computer kann dann eine Entscheidung treffen, einfach weil die Fakten da sind. Ich weiß nicht, wie ich diese Vorstellung finde. Und eben, dass du dieses Schweden-Beispiel hat er erzählt, dass da ein bisschen Kopfschmerzen zum Teil gibt. Aber genau, das heißt jetzt, du sagst, Digital ID ist eigentlich so der Main Use Case, der jetzt auch WorldCoin dir gepitcht hat, also Proof of Human. Unabhängig von AI hast du gesagt, aber ich frage mich dann, was ist das Problem, was sie lösen, wenn es nicht das Problem von Deepfakes und AI ist? Also was ist das Problem?
Dann habe ich mich da falsch ausgedrückt. Also der Kerngedanke, die Idee hinter WorldCoin ist beziehungsweise war wirklich, allen Menschen auf der Welt Zugang zu einem Zahlungssystem zu geben, Zugang zu einer Währung, den WorldCoin-Token, und dass diese Menschen auch, was war das, ich glaube Weekly, dafür belohnt werden, dass sie Menschen sind und dann Token ausgeschüttet bekommen. Mhm. Finde ich jetzt, also ja, okay. Und das eben nicht die initiale Idee vor, wann haben die, keine Ahnung, 3-4 Jahren gefühlt, da gab es dieses ganze AI-Thema noch nicht. Deswegen war das auch einfach kein großes Ding für die. Und es hat sich jetzt einfach im Zeitalter des AI-Booms so entwickelt und ist so entstanden. Und das nutzen die natürlich jetzt auch für sich so, aber es ist jetzt nicht die Kernidee gewesen, sondern einfach eine natürliche Fügung, dass das eben auch ein Case sein kann, den WorldCoin mit dieser Proof of Humanity ID bewältigen kann, die aber nicht ein NFT ist. Ich weiß nicht, ob ich gedacht habe oder mal gesagt habe, dass diese ID ein NFT ist, aber das ist gar nicht der Fall. Das ist einfach eine Verifizierung. Ich habe da jetzt nicht noch tiefer nachgefragt. Sie hat mir das dann auf ihrem Handy gezeigt. Und genau, also ich habe immer noch viele Fragezeichen, aber ich bin halt auch einfach super interessiert, muss man dazu sagen.
Okay, das heißt, digitale ID macht Sinn, und dann der World Token war ja auch lange so ein bisschen der Gedanke dahinter, dass das die Basis von UBI werden könnte, also Universal Basic Income. Wenn du die gesamte Welt daran geknüpft hast, dann wird es jetzt einfacher sein, auch eben Tokens auszuschütten, gerade an die Menschen, die vielleicht sonst weniger Möglichkeit haben, auch Income zu generieren, gerade in Drittweltländern.
Ja. Ich bin echt gespannt, weil ich weiß nicht, ob das so... Ich bin da auch manchmal, ich denke mir auch so, ja, aber für was? Also ich habe, glaube ich, dieses Bigger Picture noch nicht so zu 100% verstanden, weil ob das jetzt WorldCoin ist oder eine andere Blockchain, ist doch erstmal egal, denke ich mir. Allein schon, dass Krypto-Wallets erstmal jedem Menschen, egal auf welcher Plattform, Zugang geben sollten, ist ja, also wird ja auch gerade schon benutzt. Da muss ich mich einfach nochmal so ein bisschen tiefer einlesen. Aber ja, genau, das, was das Universal Basic Income angeht, da frage ich mich aber auch, vor Launch ist der Token halt hochgegangen und jetzt ist WorldCoin halt wieder auf einem Tief, also genauso wie es halt irgendwie bei volatilen Währungen ist. Also ich finde wirklich den technischen Gedanken finde ich viel interessanter als diesen Token-based Gedanken, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber vielleicht habe ich das Bigger Picture noch nicht zu 100% gecheckt.
Ich glaube ja auch aus der letzten Folge, da machen wir dann auch den Übergang, aber zwei Komponenten. Und einerseits die Infrastruktur, das heißt Worldcoin gibt eigentlich jeder Firma in einem Café, was auch immer, die Möglichkeit anhand von diesen Digital IDs dann auch Kunden, Konsumenten zu belohnen, an sich zu binden, Reward-Programme aufzubauen. Das heißt, eigentlich eine B2B-Infrastruktur-Solution, Blockchain-basiert, wo du eben auch tracken kannst, wer denn effektiv deine Kunden sind, weil sie sich ja so rigoros erstmal verifizieren mussten über dieses Worldcoin-Onboarding. Und dann auf der Direct-to-Consumer-Seite, also direkt zum Kunden, nicht B2B, ist eben, denke ich, diese Proof of Humanity interessant aufgrund der ganzen Deepfakes, die aufkommen werden. Und dann hast du eigentlich so deinen, wieder hier Social Graph über Worldcoin halt in dem Falle, der verifiziert, hey, das ist wirklich Wiki und nicht irgendein Double. Und dann der Gedanke von Universal Basic Income, beziehungsweise auch die Möglichkeit, Geld direkt an die Menschen zu bringen, macht natürlich schon auch Sinn, längerfristig potenziell, wenn durch AI auch der Arbeitsmarkt so krass disruptiert wird, dass viele Menschen so als Arbeitskraft nicht mehr benötigt werden. Und ob dann UBI wirklich die richtige Lösung ist, das ist ja eh eine andere Frage, vielleicht auch eine politische Diskussion dann, die entsteht. Mhm. Aber gerade jetzt ist ja, geht es ja noch nicht darum, hey, wir schütten jetzt UBI aus und ihr könnt alle von den World Tokens leben, sondern vielmehr, hey, boardet euch mal an, kommt ins Ökosystem und kriegt ein bisschen was dafür. Und gegebenenfalls werden wir in Zukunft dann auch Wege finden, in denen wir eben so ein Basic Income auch an die Leute bringen. Aber das ist dann wahrscheinlich eher Zukunftsmusik und wird gegebenenfalls sogar über zentralisierte Regierungen laufen. Und das ist ja nochmal das Thema CBDC und wie läuft das alles ab? Wer bietet die Infrastruktur? Hm. We shall see.
Das ist, ich finde es so witzig, wie das so ein Thema ist, was wir immer wieder aufgreifen. Es ist immer wieder da, aber slightly kommen immer neue Informationen dazu.
Ich habe gestern beim Kaffee trinken mittags hier in Prenzlauer Berg den lieben Herr Peter Großkopf spazieren sehen, dann kurz Ketchup gemacht. Und da geht, glaube ich, auch in Richtung digitaler Euro immer noch ein bisschen mehr die Diskussion weiter. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Machen wir mal Check-in. Spätestens an der Vision wird ja auch eher vertreten sein. Hat vielleicht ein paar Updates für alle, die da sind. Vicky, speaking of Worldcoin, wir haben da natürlich Sam Altman als Founder, der auch OpenAI gegründet hat. Und du hast hier im Doc auch was zu ChatGPT reingeschrieben. Vielleicht ist das gerade auch der Übergang jetzt von Worldcoin, das eine Projekt, was der Sam ins Leben gerufen hat, zum zweiten Projekt, ChatGPT, OpenAI. Was ging da gerade ab?
Ja, und zwar ist es relativ neue News oder aktuell, also zumindest zu unserem Aufnahmezeitpunkt noch sehr, sehr aktuell. ChatGPT hat announced, beziehungsweise OpenAI, dass es jetzt ChatGPT Enterprise gibt. Und das ist ein richtig, richtig krasser Schritt, denn es haben mittlerweile knapp, warte, ich hab die Zahl hier irgendwo stehen, knapp 80% der Fortune 500 Unternehmen benutzen ChatGPT schon. Das ist aber meistens mehr für, okay, die Mitarbeitenden benutzen das und du konntest halt die KI nicht unbedingt auf deine persönlichen, sag ich mal, Unternehmensstrukturen trainieren. Und wenn du es natürlich gemacht hast, dann konnte dir die KI bisher nicht versichern, dass alles halt intern gespeichert wird, dass du die Datensicherheit hast, dass du die Security hast. Und jetzt ist es eben so, dass ChatGPT Enterprise wirklich genau darauf ausgelegt ist, dass du eine Art Abo abschließt, auf das deine Mitarbeitenden Zugriff haben und das fast schon so, also so habe ich es verstanden, wie deine wirklich company-eigene Datenbank ist, die du halt immer wieder mit Informationen befüllst und sie lernen lassen kannst. Und das war bisher halt immer wirklich dieses große Problem, dass du konntest halt sehr, sehr wenig personalisieren. Und ich meine, wir kennen es ja, ich weiß nicht, wie du ChatGPT nutzt, aber ich habe mittlerweile auch angefangen, wenn ich bestimmte Dinge mache, mache ich sie immer im selben Chat. So zum Beispiel, wenn ich den Newsletter schreibe oder wenn ich Postings schreibe, habe ich einen Chat dafür bei ChatGPT. Und die benutze ich immer wieder, damit so ein bisschen die Informationen von vorher weitergezogen werden können. Aber nichtsdestotrotz ist das auch mit meiner Erfahrung nach ziemlich fehlerbehaftet, teilweise auch. Du musst trotzdem manchmal von vorne anfangen. Und so hast du eben die Möglichkeit, dass du Datenschutz und Sicherheit gewährleisten kannst, aber eben auch, ich sag mal, die Anforderungen, die größere Unternehmen haben, um AI wirklich effektiv einzubinden. Und da gab es zum Beispiel auch, wenn man bei OpenAI ins Announcement guckt, ist da halt ein fettes Statement vom CEO von Klarna, die, also Sebastian Siemiatkowski, scheiße, hätte ich mal vorher lesen und aussprechen sollen, der halt auch sagt, beziehungsweise was ich auch gelesen habe, ist, dass die das auch intern für ihre Bots benutzen möchten, aber durch gewisse einfach regulatorische Einschränkungen nicht immer wirklich auf OpenAI zugreifen konnten. Und dann gibt es natürlich noch ein paar Updates von, ich sag mal, sehr technischen Themen, die ich natürlich auch nur immer bedingt verstehe, aber nichtsdestotrotz finde ich schon sehr, sehr krass, dass wir jetzt halt an einem Punkt angekommen sind, wo also A, es für jedes Unternehmen selbstverständlich ist, das in irgendeiner Art und Weise zu nutzen und jetzt natürlich auch die Needs, die offen waren, nochmal behoben werden.
Okay. Das ist nämlich auch einer der großen Kontroversen gewesen, meinte ich, dass eben große Firmen dann einfach Daten reingefetzt haben auf ChatGPT und gar nicht klar war, was jetzt mit diesen Daten passiert. Im ersten Schritt auch potenziell eine große Welle, die ansteht an Klagen, ob jetzt zum Beispiel OpenAI auch rechtens Inputquellen genommen hat, um ihr Modell zu trainieren, auf die sie auch das Recht hatten, diese zu nutzen. Da geht gerade einiges, aber eben auch so die Frage, als Enterprise Company, willst du jetzt deine so wertvollen Daten wirklich einfach in ein Tool reinschmeißen, was selbst auf Profit aus ist und die gegebenenfalls wieder andersweitig monetarisiert oder verwendet? Gab doch mal diesen kontroversen Fall von Samsung, da wo irgendeine Mitarbeiterin so konfidenzielle Daten reingehauen hat auf ChatGPT und somit auch dann die Rights abgegeben hat. Und es klingt jetzt so, als ob eben diese Enterprise Solution eigentlich das auch löst, dass sie den Firmen auch die Kontrolle gibt über die Daten und sie dann trotzdem ChatGPT nochmal stärker nutzen können, so in die Richtung. Mhm. Okay. Es geht nämlich auch also das ist so ein bisschen ein Trend, den ich beobachte, Open Source LLMs und Infrastrukturen, wo du deine eigenen Modelle baust und Daten dann auch trainierst. Zum Beispiel Mosaic. Ich kann gucken, die Webseite heißt mosaicml.com. Das ist zum Beispiel gerade eine Plattform, wo du deine eigenen AI-Modelle basierend auf deinen Daten in einem sicheren Umfeld auch deployen und trainieren kannst. Und das ist gerade einfach ein mega spannender Trend, dass die ganzen Open-Source-Modelle jetzt auch angreifen und mit OpenAI beispielsweise competen. Im gleichen Zuge ja Llama von Meta auch mittlerweile unglaublich fortgeschritten und auf einem ähnlichen Level, was auch die Qualität des Outputs angeht, wie OpenAI. Mhm. Und da bahnt sich auf jeden Fall ein spannender Wettbewerb an, der für uns alle auch wahrscheinlich wertvoll ist. Je mehr competen, umso besser für den Endnutzer. Und in dem Sinne auf jeden Fall spannend zu sehen, dass ChatGPT Enterprise jetzt auch einen Schritt in die Richtung macht und hoffentlich dann auch aus Perspektive von OpenAI mehr Vertrauen schafft, was die Nutzung und Implementierung von konfidenziellen Daten angeht. Du hast gesagt, Use Cases, Vicky, ich sehe in den Notes hier auch noch ein paar Use Case Beispiele von ChatGPT. Also ein paar Best-of, wie ihr es nutzt.
Also es gab tatsächlich, ich bin über so eine Seite gestoßen, Springboard, und die heißt Top 20 Most Insane Things ChatGPT Has Ever Done. Kann ich auch gerne mal verlinken. Das hat mich, fand ich irgendwie ganz interessant, denn Full Disclosure, ich habe erst ChatGPT angefangen, so richtig zu benutzen, seit ich selber dafür bezahle. Davor habe ich mich immer davor gedrückt, ChatGPT, also den Premium-Account zu nutzen und habe dementsprechend irgendwie nie so mir die Zeit genommen, auch herauszufinden, was ich eigentlich damit machen kann. Und jetzt mittlerweile bin ich da immer fitter. Natürlich noch wahrscheinlich nicht bei weitem so weit wie die Möglichkeiten, die einem offen stehen. Aber habe da echt, warte mal, was war so mein Top-Favorites? Das, also A, ChatGPT hat ein MBA-Examen bestanden. Fand ich irgendwie ganz cool. Okay, die können Virtual Machines bauen. Das ist so ein bisschen die Umgebung von Ethereum, Ich benutze das persönlich halt immer für Grammatik und Texte. Also ich habe mittlerweile auch, wenn ich mein Notion, also in meinem Notion mache ich immer alles. Und wenn ich Postings schreibe oder sowas, will ich ja trotzdem irgendwie immer noch, dass es nach mir klingt, und habe mittlerweile eigentlich einen ganz gute Struktur gefunden, dass mir Texte vorgegeben, die ich nur noch so ein bisschen, wirklich so ein bisschen umstellen muss. Aber ansonsten klingt das immer schon sehr, sehr nach mir, was ganz gut ist. Und dann halt auch so, ich sag jetzt mal, sowas wie so lustige Sachen wie ChatGPT hat einen biblischen Vers erstellt oder neue Wörter erfunden oder sonst irgendwas. Und dann war hier ein Punkt, den habe ich aber noch nicht so ganz verstanden. ChatGPT hilft jemandem im Lotto zu gewinnen. Also rechnet halt Wahrscheinlichkeiten aus und empfiehlt einen, dann darauf zu achten, dass man nicht spielsüchtig wird. Aber auch das halte ich eher so für, wie kann die das wissen? Also das verstehe ich nicht so ganz, aber im Endeffekt, ja, ich weiß nicht, was sind denn so, das wollte ich dich nämlich auch fragen, genau, gut, dass du es sagst. Ich habe das schon bei meinen Kollegen gemacht. Ich habe die halt alle gefragt, wofür nutzt ihr ChatGPT im Alltag? Und kam halt sehr ähnliche Sachen raus. Ich habe jetzt gelernt, für Due Diligence in unserem Fonds ist das noch nicht so gut, weil es einfach nicht die aktuellen Daten hat. Ey, aber haben wir zumindest mal ausprobiert, habe ich jetzt mitbekommen. Aber genau, bei mir hat es gerade mehr einen sehr, sehr arbeitsorientierten Nutzen als jetzt einen persönlichen Nutzen.
Ja, same. Also ich hatte auch schon mal einen späten Abend, wo ich dann mit einem Kollegen irgendwie eine fiktive Geschichte runtergeschrieben habe und da Spaß gehabt mit, aber das war dann einmal und seither gar nicht mehr, sondern es ist primär, um bei mir Notizen zu organisieren und besser zu strukturieren, also irgendwie, wenn ich meine Apple Notes einfach reinwerfe und sage, hey, mach Headlines rein, organisiere den Text, nutze Bullet Points und bereite es so auf, dass ich es dann auf Notion sauber ablegen kann und jemand anderes auch das auch versteht. Das ist ein Use Case, den ich gerne nutze, Übersetzungen, mal auf Grammatik prüfen oder einfach Empfehlungen für eine Verbesserung eines Textes zu geben, einzelne Headline-Ideen nochmal reinzuwerfen. Das sind eigentlich so die größten Use Cases. Und was ich auch jetzt vermehrt mache, ist so ein bisschen Video-Outlines oder Skripte oder zumindest Bullet Points, an denen ich mich orientieren kann. Wenn ich da zum Beispiel jetzt heute ein Video für unser neues Projekt aufgenommen habe, hatte ich davor zuerst einfach unsere ganzen Dokumente reingeworfen bei ChatGPT und gesagt, hey, das ist der Kontext. Und jetzt im nächsten Schritt möchte ich, dass du mir bitte ein Video-Outline schreibst für folgendes Projekt für die folgende Bewerbung. Und bitte inkludiere die und die Best Practices. Und so kann man sich halt schon sehr cool auch hier Skripte, Outlines und so weiter generieren lassen. Nochmal vielleicht auch kurz zum Enterprise Case und zum Update. Abgesehen davon, dass man jetzt vielleicht eine eigene, ich weiß auch nicht, ob das effektiv der Fall ist, ob du jetzt wie bei den Open-Source-Modellen selber deine Language-Model deployen und trainieren kannst und die Kontrolle darüber hast oder inwiefern immer noch OpenAI da die Daten ownt. Aber warum das auch unglaublich wichtig ist, ist, weil die Anzahl der Tokens erhöht wurde. Du hast jetzt 32.000 Token-Kontext als ein neues Feature. Und was das effektiv bedeutet, ist, dass du jetzt längere Inputs in ChatGPT reinwerfen kannst. Also du kannst eigentlich Tokens im Kontext von AI-Modellen so vorstellen wie ein Puzzlestück. Und wenn du jetzt nur ein Stück vom Puzzle siehst, dann weißt du nicht, wie das große Bild ausschaut. Und bei diesen AI-Modellen kannst du eigentlich vorstellen, dass der Input verschiedene Puzzlestücke sind, den du reinschreibst. Und je mehr Token-Kontext da zur Verfügung steht, umso mehr Input kannst du dem Ganzen geben und umso klarer wird dann schlussendlich auch das ganze Bild. Das heißt, du kannst viel längere Texte reinschicken, als es davor der Fall war, und es versteht den ganzen Input.
Also ich weiß nicht, hattest du damit schon mal Probleme? Ich habe das Gefühl, ich baller da immer so viel rein. Und eigentlich hat es bisher immer ganz gut funktioniert.
Das ist aber auch die Gefahr, wenn du ultra viel reinhaust, dann hat es bis dazu nur bis zu einem gewissen Teil deinen Input auch genutzt und gewisse Teile ignoriert. Das weißt du nicht, das sagt es dir auch nicht, aber da ist eine Limit, wie viel Input du geben kannst. Und den Rest vergisst das Modell dann auch wieder. Das heißt, du kannst nicht dann alles reinwerfen und es merkt sich alles, sondern es gibt eine Limit, wie viel da möglich ist. Und mit ChatGPT Enterprise haben wir jetzt die Möglichkeit, eben auf 32.000 Tokens zu gehen, was unglaublich wertvoll ist. Gerade auch zum Beispiel für jemanden wie mich, der an einem Projekt arbeitet, was auch diese Anknüpfung nutzen wird und dadurch bessere und schnellere Outputs generieren kann. Genau, das heißt, unglaublich aufregendes Update, gerade auch für Companies, für SaaS-Tools, die eine Anbindung haben mit OpenAI und ChatGPT und jetzt dadurch schneller, besser und mehr Output generieren können.
Interesting. Okay. Das ist, ich muss es mal ausprobieren. Ich war noch nicht an dem Punkt, dass ich dieses Problem hatte. Deswegen wieder was Neues dazugelernt.
Vielleicht, wenn dann W3 Fund das erste SaaS-Tool raushaut für Web3-Gründer und dann ein bisschen mehr Token-Kontext braucht, dann spätestens dann wird es relevant. Ja, von dem her, das ist ganz geil. Ich habe mich da auch jetzt beworben für unser Projekt, um da die 32.000 Tokens zu kriegen oder diese Enterprise Solution. Aber ja, so viel zu dem Ganzen. Auf jeden Fall auch interessant zu sehen, die Userzahlen von ChatGPT sind wieder massiv gesunken overall. Also ist jetzt nicht so, dass irgendwie das bei allen im Alltag angekommen ist und jetzt irgendwie jeder Mensch jeden Tag auf ChatGPT rumhängt, sondern die große Masse hat es probiert, hat das Potenzial erkannt und liegen gelassen. Und dann, glaube ich, gerade die Digital Worker natürlich, die dann das doch auch regelmäßig im Workflow integrieren. Aber auch interessant irgendwie zu sehen oder auch wieder ein Reminder an mich, so diese Hype-Cycles einfach immer wieder nüchtern zu betrachten. Und ich hatte zum Beispiel im Januar das Gefühl, wir müssen jetzt auch das Projekt, was wir bauen jetzt gerade, das müssen wir jetzt schneller machen. Wir müssen jetzt kurzfristig ein AI-Tool raushauen, weil sonst geht uns die Konkurrenz davon und niemand interessiert sich mehr dafür. Wir müssen die Chance jetzt nutzen, der Hype ist da. Haben dann Geld verbrannt mit einer Agentur, mit einer Softwareagentur und am Schluss, ne, ist wieder alles back to normal. Gewisse Leute nutzen die Tools, gewisse nicht. Es gibt immer mehr Tools. Aber lieber Zeit nehmen und das Ding richtig machen, als sich hier von den News auch zu krass mitreißen lassen. Ja. In aber, dem Sinne.
Das ist eigentlich ein sehr, sehr interessanter Punkt, weil ich finde, also eigentlich bei ChatGPT war es ja genauso. Du hast halt super viel Presse drumherum gehabt und super viele Leute haben es ausprobiert. Und ich glaube, was einfach uns in unserem Business und Job und Umgebung einfach davon unterscheidet, ist, wir sind halt so krass in dieser Tech-Bubble. Wir versuchen uns halt die ganze Zeit selber zu optimieren und besser zu machen und schneller zu werden. Und das ist auch eher so eine Charaktereigenschaft und oder etwas, was wir einfach für unseren Job brauchen. Aber ich glaube, viele Leute haben da gar nicht so den Drang zu, das dann in der Regelmäßigkeit und in der Effektivität zu nutzen wie wir. Und ja, hat auf jeden Fall für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Ich glaube, die Zahlen sind immer noch, ich weiß nicht, wozu du dir jetzt die Information genommen hast, sind natürlich gesunken, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt irgendwie unterirdisch sind, so wie jetzt beispielsweise immer, wenn verglichen wird, oh, die Handelsvolumen von NFTs sind jetzt irgendwie runter, dann spricht man da meistens immer so von 95%. Das kann ich mir jetzt bei ChatGPT nicht vorstellen. Aber ja, absolut verständlich, dass Hype-Cycles echt sehr, sehr riskant sein können. Also wir haben es jetzt bei AI erlebt, ich glaube, es ist immer noch relevant. Und bei NFTs haben wir es halt auch erlebt, ne?
Ja, und auf jeden Fall, Vicky. Und NFTs waren auch letztens in den Headlines. Zwar, Shoutout Block Stories, habe ich im Newsletter gelesen, dass die SEC sich jetzt Impact Theory, ein NFT-Projekt, vorgeknüpft hat und mit einer Klage jetzt auch ein paar Millionen Geldstrafe verlangt. Und ich schreibe mich gerade so ein bisschen, da kannst du uns auch erzählen, Vicky, was du davon mitgenommen hast von dem Case, aber ein bisschen sinnbildlich dafür, inwieweit NFTs zumindest im Zeitgeist an Relevanz verloren haben und irgendwie niemand mehr von NFTs spricht. Eben, du hast gesagt, weiß nicht, hast du Daten zum aktuellen Handelsvolumen auf OpenSea?
Boah, keine Ahnung. Also keine aktuellen Daten, ich weiß es nicht. Ich meine, das ist einfach gerade niedrig. Gefühlt tradet keiner mehr wirklich NFTs. Zumindest bekomme ich das nicht mit. Ich würde mich jetzt aber auch nicht als Hardcore-Degen bezeichnen. Aber nichtsdestotrotz sind die, glaube ich, schon sehr, sehr niedrig im Vergleich zu den, man macht ja immer den Vergleich zu 2021. Und ja, das stimmt. Das hat auf jeden Fall sehr, sehr stark nachgelassen, dass Leute A, bereit sind, viel Geld dafür auszugeben en masse und gleichzeitig auch viel damit zu interagieren, würde ich jetzt fast schon so sagen.
Okay, ja, also ich nutze es auch nicht im Day-to-Day-Life und eben es war primär ein Marketing-Vehikel, wie wir schon oft diskutiert haben. An sich, die Technologie ist immer noch da und immer noch wertvoll, aber gefühlt, ich habe von keinem erfolgreichen Projekt letztens jetzt mehr gehört oder gelesen. Siehst du irgendwie Aktivität, die dich aufregt in einem positiven Sinn?
Lass mich überlegen. Also ich glaube, und das haben wir sicherlich auch schon in einem der letzten Podcasts erwähnt, es hat sich so ein bisschen das Sentiment geändert, auch wie wir hier über gewisse Themen sprechen. Also wir sprechen ja eigentlich so gut wie gar nicht mehr über NFT-Projekte an sich. Das haben wir eine Zeit lang gemacht. Also wir haben die auch analysiert. Wir haben darüber gesprochen, wie das irgendwie auf die Community wirkt, was das Besondere auch technisch gesehen an diesem Projekt ist. Und das fällt ja gerade fast schon komplett weg. Und die Marken und die Brands, die sich damit beschäftigen, gehen ja jetzt mittlerweile auch nicht mehr raus und sagen, hey, wir machen ein NFT-Projekt und nutzen das als Marketing-Vehikel, weil sie sich jetzt dieser Krypto-Szene nahe bringen möchten, sondern man muss schon zugeben, die haben für sich entdeckt, welchen Vorteil es haben kann, dann doch irgendwo mit der Blockchain zu bauen. Ob du jetzt ein Soulbound-NFT machst oder ein normales NFT, ERC-721 oder die austauschbaren, ist erstmal egal. Ich habe von vielen gehört, dass der große, große Vorteil mittlerweile, mit NFTs zu interagieren, nicht in diesem Handelsfokus, dass du halt plattformübergreifend deine User besser tracken kannst. Also, dass du besser verstehen kannst oder besser mit anderen Unternehmen partnern kannst. Und wenn du deinen Community-Membern NFTs gibst, die nicht einen Hintergedanken haben, da jetzt das große Geld draus zu machen, sondern du kannst damit wirklich auf technologische Art und Weise revolutionieren, wie du Verhalten und Loyalität abbilden kannst, dass das einfach für viele Leute deutlich spannender geworden ist. Und man muss zu NFTs auch sagen, OpenSea, das ist relativ neu, ist ja jetzt auch an einem Punkt, wo, ich glaube, die haben jetzt die Royalties komplett optional gemacht. Das heißt, der Grundgedanke, dass sich NFT-Communities durch Royalties refinanzieren können oder dass sich Artists durch Royalties passives Einkommen generieren können, fällt ja so gut wie weg. Weil die Leute, die jetzt gerade NFTs kaufen, entweder die traden noch und die wollen sowieso keine zusätzlichen Fees bezahlen. Und ich glaube, ich würde mich da selbst auch einnehmen. Also kommt immer so ein bisschen drauf an. Wenn du halt gewisse Dinge optional machst, dann versuchen die meisten Leute halt einfach günstiger davon zu kommen. Und habe dementsprechend das Gefühl, ich kriege so NFT-wise, also wirklich so als Topic nicht mehr viel mit, aber trotzdem immer noch viel von wegen Experiences im digitalen Raum schaffen. Und NFTs als Technologie sind einfach ein Punkt davon, aber nicht die ausschlaggebende Technologie für das ganze Projekt. Ich weiß nicht, was hast du denn mitbekommen? Nimmst du es auf?
Nur kurz zum OpenSea-Case. Das heißt, es ist jetzt freiwillig auf der Käuferseite, ob ich die Royalties effektiv bezahlen möchte oder nicht. Ist das der Case? Das heißt, also wäre klar, wenn es jetzt freiwillig wäre für den Verkäufer oder der die NFTs rausbringt, okay, cool. Ja, kannst du entscheiden, ob du das drin haben willst oder nicht. Aber du meinst jetzt, dass ich, wenn ich ein NFT kaufe, die Option habe und nie gezwungen werden kann, Royalties zu bezahlen.
Ja.
Krass.
Ich meine, das haben ja schon viele Marktplätze gemacht oder sie ganz gelöscht. Deswegen waren sowas wie hießen die alle? LuxRare gab es ganz am Anfang, dann gab es Blur. Das sind dann eben die Marktplätze, die komplett darauf ausgelegt sind, dass eben Trader auf ihnen rumtraden, weil die Royalties eben abgestellt oder umgangen worden sind. Und das hat ja damals so ein bisschen diese Kontroverse ausgelöst, wo sich eben Trader mit den Communities gegenüberstanden. Denn so ein NFT-Projekt hat teilweise, natürlich klar, haben die initial immer beim ersten Drop meistens eher am meisten verdient, aber du hast ja immer prozentweise auch was abbekommen, wenn gehandelt wurde. Und wenn das wegfällt, dann müssen sich eben Projekte andere Revenue Streams überlegen, abseits des initialen Fundings, das sie bekommen haben. Und das ist halt einfach, es ist halt wieder so Web 2.5 in irgendeiner Art und Weise. Du hast zwar NFTs, du sammelst einmal Geld ein, aber da musst du dir halt trotzdem was Neues überlegen, weil sonst sind deine Holder wütend oder unzufrieden. Und ja, das ist sehr, sehr, ich weiß nicht, ich habe da irgendwie so eine gespaltene Meinung zu. Auf der einen Seite hoffe ich, dass derselbe Hype, so wie er damals war, nicht wieder zurückkommt, weil sehr, sehr viele sinnlose Sachen mitgekommen sind. Aber auf der anderen Seite tut, glaube ich, so mal wieder so eine Bullenstimmung der ganzen Szene auch mal deutlich besser.
Auf jeden Fall. Und das große Problem mit NFTs war halt auch, dass es als Spekulationsobjekt gesehen wurde. Also ich meine, warum war der Hype da? Weil man gesehen hat, dass gewisse NFTs im Wert explodieren und somit auch der schnelle Weg ans große Geld auf einmal greifbar wurde. Und so dann auch Leute eben versucht haben, einfach Quick Cash zu machen, statt für den Wert, den das Projekt vielleicht langfristig schafft, auch dabei zu sein. Zumindest die große Masse. Und jetzt sehen wir eben, dass bei niedrigeren Preisen und auch niedrigerem Handelsvolumen, also jetzt hier gemäß Block Stories, war das wöchentliche Handelsvolumen jetzt letztens mit 8,8 Millionen auf dem niedrigsten Stand seit über 2 Jahren. Und eben nicht nur das, sondern eben diese Klage vom SEC gegen Impact Theory, das ist ein Medienunternehmen. Mhm. Und die haben im Herbst 2021 mit dem NFT-Sale über 30 Millionen Dollar eingenommen. Und die Klage der SEC beläuft sich dahin, dass sie sagen, dass Impact Theory im Vorfeld den Menschen das Gefühl gegeben hat, dass sie beim Kauf der NFTs dann auch einen Gewinn erzielen werden zukünftig, weil sie eben diese Wertentwicklung der NFTs geschürt haben. Und somit das dann auch eben als Wertpapier gilt und nicht legal wäre. Und das ist nach wie vor wieder so ein Beispiel von der SEC, die jetzt Klagen ausübt oder raus mit Klagen rausgeht, mit dem Vorwurf, den wahrscheinlich auch hunderte andere Firmen so kriegen könnten. Also ich meine, was war es hier in dem Discord-Server, hat Impact Theory gesagt, we are building out this IP and imagine that you've could gotten into Disney when they were doing Steamboat Willie. This is how we think of this whole first drop, quite frankly. Also so ein bisschen die Vision geschnürt, mit Disney verglichen. Und das ist jetzt eben der Vorwurf, hey, ihr habt gesagt, es entwickelt sich weiter. Darum Spekulationsobjekt, darum Klage, war nicht fair, nicht legal. Aber bevor jetzt die SEC einfach mit Klagen rausgeht, wäre es doch schön, wenn es mal Richtlinien gibt, an denen sich eben die NFT-Projekte auch navigieren können. Und das ist eben auch der Vorwurf von gewissen Kommissaren des SECs, das auch eben, was Max von Blockstories schön runtergeschrieben hat. Und für mich ein weiteres so Beispiel dafür, was eben schief läuft auf dem NFT-Markt. Erstens, dass halt die große Masse reinging, weil sie es als Spekulationsobjekt gesehen haben. Und zweitens, weil es auch keine klaren Richtlinien gibt, gerade in Amerika, was man denn machen darf und was nicht. Und in dem Sinne, ich sehe NFTs immer noch auch als wertvolles Tool, aber halt nur eines von mehreren Tools im Arsenal einer Company, einer Brand. Und das haben wir auch jetzt gesehen an Beispielen, wo NFTs genutzt wurden als Startschuss, als On-Ramp einer neuen Brand. Aber dass dann gewisse Brands auch den Schritt machen, weg von, hey, wir sind nur NFTs, hin zu, wir sind ein Medienunternehmen. Wir sind beispielsweise auch eine Firma, die mit anderen Brands kollaboriert, vielleicht physische Produkte rausbringt, vielleicht auch zum Beispiel mit Crocs einen Schuh raushaut. Und damit jetzt auch Übergang zum nächsten Topic, Vicky. Doodles. Ich kenne Doodles noch als eines der gehypten PFP-Projekte. Ich erinnere mich, dass wir erzählt haben, dass Pharrell Williams Chief Brand Officer wurde vor mittlerweile wahrscheinlich 10 Monaten plus minus. Was geht denn bei Doodles ab? Was ist der Status quo? Was sind die News?
Ja, also Doodles hat ja vor ewig langer Zeit schon angekündigt, dass die von einem klassischen NFT-Projekt halt wirklich zu so einer Media-IP-Brand werden möchten. Und das hat sich bei diesem Projekt ja auch super gut angeboten. Das hat also schon, ich will jetzt nicht zu den Menschen gehören, die sagen, oh, das ist eine coole Art, aber die Visuals, die Farben, die Art und Weise, wie die Geschichte auch visuell erzählt wird, ist schon ganz cool und bietet sich natürlich an, dass eben durch Kollabos mit anderen Brands zu verbinden oder daraus auch eine Kinderserie zu machen oder sonst irgendwas. Da gibt's viele, viele Optionen. Und jetzt haben die eben, also so eine random Kollabo, aber sind eben mit Crocs zusammengekommen und haben eine Art einzigartiges Crocs-Design gemacht. Und jetzt mag man von Crocs erstmal halten, was man möchte. Ich finde jetzt nicht, dass das ästhetische Schuhe sind, aber schaut euch gerne an. Die sind voll im Hype wieder. Also ja, die sind absolut im Hype. Schon vor dem Doodles Collab. Das ist so verdammt trashig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, es ist wahr, die haben eine gemeinsame Kollabo gemacht und eben in den Farben auch Crocs erstellt. Und das Interessante daran ist jetzt, mein erster Gedanke war, okay, krass, ich glaube, dass es auch Leute geben kann und wird, die nicht wissen, was die Doodles sind oder was ein NFT ist und sich diese Schuhe auch einfach kaufen wollen würden. Was für mich so ein sehr, sehr interessanter Aspekt ist, wirklich in den Mainstream zu gelangen und den Mainstream dann auch mitwirken zu lassen, was ein NFT sein kann. Und das ist eben so ein bisschen der Grundgedanke von denen. Und zwar erhalten, also warte mal, ich gehe mal ganz kurz die Liste durch. Warte, was ist heute für ein Tag? Okay, heute ist der 30. Release war gestern zu einem Preis von 120 US-Dollar. Es gab eine Art Presale für OG-Holder. OG-Holder sind einfach diejenigen, die schon Doodles halten. Die konnten das für umgerechnet, ja, gefühlt irgendwie 20 Euro weniger kaufen. Musste ich schon ein bisschen schmunzeln, weil wenn du als jemand in den Early Days Tausende, über Tausende an Dollar ausgegeben hast, ist es, glaube ich, sehr, sehr ernüchternd, dass du in vielerlei Hinsicht immer noch draufzahlen musst und der Rabatt sich einfach überhaupt nicht relativiert. Aber das ist, glaube ich, nochmal ein anderes Thema für eine Diskussion danach. Und dann gab es eben ein Public Sale. Und der Artist ist eben ein bekannter Typ aus der Szene, der heißt Burnt Toast. Das ist einer der Doodles-Gründer und alle Owner erhalten zusätzlich eben auch noch eine Crocs-Box zum Brecher, eine Art Digital Collectible. Und das kann zerstört werden, um eben die Crocs einzulösen und die zu bekommen und dann auch noch einen Beta-Pass für die zweite Doodles-Kollektion zu bekommen. Und das ist halt für mich einfach ein sehr, sehr interessanter Case. Wir hatten das Thema Fidgetal zwar schon sehr oft, das ist jetzt nicht per se ein Fidgetal, aber so ein bisschen der Grundgedanke, okay, wir spinnen diese Story einfach weiter und es bleibt jetzt nicht nur bei dem reinen Kauf dieser Schuhe, sondern die Leute kriegen für das Geld Schuhe, aber die bekommen noch etwas, um an einer anderen nächsten Kollektion mitzuwirken. Und ich glaube, so netzwerkeffektmäßig ist das schon ein sehr, sehr geiler Gedanke, weil du die Leute einfach im Loop hältst und die an dein Produkt bindest. Jetzt haben die Leute, die so ein Ding gekauft haben, halt einfach Bock zu wissen, okay, was ist denn diese Doodles 2 Kollektion? Und werden es höchstwahrscheinlich mitbekommen oder sich zumindest engagieren, es mitzubekommen. Und wenn sie eh einen Pass haben, was auch immer der dann im Endeffekt machen kann, sicherlich auch entweder das Projekt kaufen, mitwirken, whatever. Und ja, grundsätzlich sehr, sehr interessanter Gedanke. Einer der wenigen Projekte, die es irgendwie dann doch noch in den Mainstream schaffen oder geschafft haben. Und für mich auch, da wir ja gerade schon darüber gesprochen haben, für was passiert denn gerade in dieser NFT-Szene? Ich kann jetzt nicht sagen, inwieweit Doodles-Holder wirklich in so Prozesse involviert werden. Meine Annahme ist eigentlich so gut wie gar nicht, außer dass sie alle früher informiert werden über solche Sachen und bedingt immer auch davon profitieren. Aber nichtsdestotrotz, da halt einfach jetzt wirklich ein Business und eine Company draus geworden ist, dessen natürliches Ziel es ja auch irgendwo ist, Geld zu machen oder Geld zu verdienen und eben nicht Sachen for free rauszugeben, weil für die Community. Aber genau, das ist so ein bisschen das ganze Thema dazu.
Okay, das heißt, Schuh rausgebracht, Kollabo mit Crocs, als NFT-Holder kriegst du Presale-Zugang, wo du den Schuh einerseits die Chance hast, ja, vor der großen Masse zu kriegen und auch nochmal einen Presale-Preis, $30 knapp günstiger. Mhm. Und jeder, der so einen Schuh kauft, kriegt dann auch eine Crocs-Box als Digital Collectible. Und wenn du das verbrennst, kriegst du nochmal 2 weitere Crocs dazu?
Nein, 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 du kriegst das Digital, sorry, ich habe da mich dann falsch ausgesprochen. Du kaufst quasi dieses Digital Collectible und das benutzt du, um diese Crocs zu kaufen.
Mm. Sorry. Okay. Und dann steht hier Studio Beta Pass für Doodles 2. Mm. Was haben die mit Doodles 2 vor?
Ich habe jetzt auch nochmal geschaut, weil das war mir neu. Hier steht, will gain access to 2 Doodles Wearables and a Beta Pass, offering them early entry to Doodles Studio, an immersive platform for tailoring and creating Doodles characters. Was auch immer, dieses immersive platform auch auf jeden Fall nochmal so ein Buzzword. Aber ich weiß nicht, inwiefern das jetzt interessant ist für Leute außerhalb der Bubble. Aber wenn man den Gedanken weiterspinnt, von wegen, wie identifizieren wir uns irgendwann in diesen Welten und wie spielerisch werden wir mit Gaming oder also mit Gaming Environment sein, glaube ich, ist das auf jeden Fall etwas, was eine steile Hypothese, eine jüngere Generation anspricht.
Ja, ich gehe auf die Webseite doodles.app. Sieht schon ganz clean aus. SimilarWeb sagt knapp 48.000 Webseitenbesucher letzten Monat. Also nichts Gestörtes, aber es ist auf jeden Fall was dabei. Und ich sehe vor allem physische Produkte jetzt hier, die man kaufen kann. Ich kann auch hier den Screen sharen und dann sehen das unsere YouTube-Freunde. Machen wir mal Shop-Doodles. So. Seht ihr nochmal hier? Shop. Doodles.app, wir haben die Crocs und dann verschiedene andere Physical Products. Die Crocs
kann man sogar Screen, noch. Ich kann deinen Screen nicht sehen, Marvin. Ich weiß nicht, ob es die anderen. Noch. Ja. Sieh mal einer an, was für ein schlechtes Internet du hast.
Ich glaube, ich habe vor allem auch einen überholten Laptop. Bei Apple spüre ich schon mittlerweile diese geplante Obsoleszenz, ne? So nennt man das, wenn Produkte bewusst nach einer gewissen Zeit an Performance einbüßen. Aber genau, wir sind hier auf der Doodles-Webseite im Shop-Bereich und ihr seht, Doodles Crocs kann man immer noch kaufen online, gell? Immer noch available.
Geh mal drauf.
Color the world with joy during your next walk outdoors with the Doodles X Crocs Classic
Clog. Guck, das Ding ist, diese Schuhe sind so potthässlich, aber dieses ganze Design, dieses Doodle-Farben und so, ich finde das, das ist so nice. Also ich finde, das ist farblich einfach sehr geil. Auch wenn das.
Ey, ich überlege gerade, ich habe jetzt meinen Kopf, ging so in 2 Richtungen. So einerseits, was ist denn das bitte für ein komisches Spielzeug? Und dann so, soll ich mir die holen? Würde ich mit denen zu Hause rumspazieren? Würde ich da zu Edeka gehen und meine Brokkolisprossen kaufen? Mit diesen schönen.
Ach Box? Komm, Marvin, das ist ja schon ein harter Drip. Natürlich würdest du das.
Und nur 6 bis 8 Wochen Lieferzeit ist ja eigentlich ein No-Brainer. Da habe ich dann zu Weihnachten vielleicht im Briefkasten. Ja. Nochmal auf Doodles gehen, dass ihr die Website nochmal seht. Eben. Ansonsten gibt es hier ein Promo-Video. Das spiele ich jetzt mal nicht ab. Und was ist der erste Call to Action? Ist eigentlich, dass du dich einträgst in Newsletter. Also gerade ist, was sie pitchen auf der Webseite, Newsletter. Also gib mir deine E-Mail-Adresse und New Content, Merchandise and Experiences als die 3 Benefits oder Experiences, die sie dann auch bringen. Mhm. Ich sehe bis jetzt nur Merch. Mhm. Aber ich trage mich mal ein. Ich halte euch mal auf dem Laufenden. Ich lasse mich jetzt auf diesen Sales-Prozess oder diesen Funnel ein und guck mal, was da auf mich zukommt. Ja, we'll see. Ist Pharrell noch dabei? Weißt du das? Ist Pharrell noch Chief Brand Officer?
Also, to be honest, also kann sein, dass er noch dabei ist, aber ich glaube, das ist auch eher so ein Marketing-Stunt gewesen. Also, wie viel der da wirklich reinsteckt, ist, ich glaube, er hat eher Geld dafür bekommen, dass sein Name da steht. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er da irgendwie aktiv operative Arbeit reinsteckt. Weißt du, was ich meine?
Also, ich meinte, das Letzte, was rauskam, war so gegen April, dass sie digitale Kleider gelauncht hatten für die Doodles NFT-Holder. Und da ich so ein Bundle war zwischen digitalen und physischen Kleidern. Und das war da so ein Mix. Da gab es Adidas, Human Race, das ist ja auch die Brand, glaube ich, die er mit aufgebaut hatte. Billionaires Boys Club und Ice Cream. Und da hattest du verschiedene digitale Variables für deine NFTs, die du dann innerhalb des Doodle-Universums nutzen kannst. Ist einfach lustig. Der Doodle-CEO hat gesagt, dass Pharrell Williams integral ist für das Projekt und die Day-to-Day-Influence on the growing brand. Wir werden sehen. Ich muss mal ein Check-in machen.
Vielleicht habe ich Unrecht, aber ich denke mir halt einfach so, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Bei dem, was der Kollege wahrscheinlich auch noch so on the side macht. Aber ja, das ist einfach nur meine Grundannahme.
Ja, wir bleiben dran. Aber du, hältst du Doodles? Bist du bullish? Bist du im Projekt?
Nee, ich bin bullish. Es ist eins der wenigen Projekte, wo ich sage, sehe ich auf jeden Fall auch noch langfristig existierend. War damals auch, ich habe mich darüber, wir haben halt schon mitbekommen, als die gelauncht sind, Henrik, Nate und ich. Was war deren Mintpreis? Ich weiß nicht, 0,666. Irgendwie, das war so eine Zahl, auf jeden Fall ETH. Oder 0,234, keine Ahnung. Und das war das Projekt, wo ich schon immer gerne investiert hätte oder früh genug dabei gewesen wäre. Einfach, weil es mich visuell und vom Auftreten, also die Story hat mich gecatcht. Und ich glaube, das ist eigentlich der einzige Grund, wie man sich oder warum man sich in so ein Projekt einkauft, ist einfach das Storytelling. Und dann natürlich die Herausforderung, das auch über einen gewissen Schwellenwert zu bringen, wo man jetzt eben sieht, es gibt ultra viele Projekte, die gibt es einfach nicht mehr oder werden von der SEC verfolgt.
Was ist eigentlich die SEC für Probleme? Krypto und jetzt der Krieg gegen NFTs als nächstes, wird jetzt ein Projekt nach dem anderen zerpflückt?
Ja, es tut mir auch für Impact Theory voll leid, weil ich glaube, Tom Beaulieu, ich kann seinen Namen nicht so gut aussprechen, hat er nicht eigentlich auch so
Ach was, das ist Tom Beaulieu, der dahinter steckt? Ja,
wusstest du das nicht?
No way, nee.
Ja, genau, der Typ, dachte ich auch so, der hat eigentlich so eine legit, also der ist ja legit in seinem Business, was auch immer der, guck mal, ich weiß nicht mal, was der gemacht hat, aber ich kenne auf jeden Fall seinen Namen. Und das sind...
Nur kurz, also Tom Beaulieu, warum ich ihn kenne, nebst dem hat so, ist ein klassischer YouTube-Guru, ne, kannst du in eine Box stecken mit fast schon ein bisschen auch die Tony Robbins, da gibt es sonst noch Lewis House, Jay Shetty, es ist so ein bisschen diese OG-YouTube-Coaches, also der ist schon seit 10 Jahren gefühlt auf YouTube, hat einen Business-Podcast, der heißt eben Impact Theory, hey, dass ich das nicht gecheckt habe, dass er dahinter steckt, und wofür er dann auch bekannt wurde, gerade aus unternehmerischer Sicht, ist Quest Nutrition. Also, kennst du die Quest Bars?
Wie wird das geschrieben?
Das war, oder das ist, ein Proteinriegel, der so gut schmecken soll wie ein Candy Bar. Und ich erinnere mich noch gut zu 2016, 17, als ich so in diesen Fitnessfilm kam und ja, so Fitness-YouTuber geguckt habe. Die haben alle Quest-Bars gegessen und ich wusste noch, also der Nummer eins Grund, worauf ich mich am meisten gefreut habe, als ich das erste Mal in die Vereinigten Staaten gereist bin, war, dass ich diese Quest-Bars probieren kann.
Wirklich?
Ja. Okay. Und eben Tom Beaulieu hat auch das mitgegründet. Aber ich habe nicht gecheckt, dass Impact Theory von ihm effektiv jetzt auch durch diesen NFT-Drop ja, jetzt ins Rampenlicht getreten ist oder beziehungsweise auch ins Visier der SEC.
Ist auch schon ein bisschen älter. Also was heißt ein bisschen älter? Das ist, auf jeden Fall kenne ich das auch schon ewig lang. Ich glaube auch, dass es einfach daran liegt, dass er eine relativ bekannte Persönlichkeit ist, als dass die SEC sich da jetzt ein Exempel statuieren möchte. Was halt ultra schade ist. Das tut diesem Space halt absolut gar nicht gut. Und klar, das kann der SEC auch am Popo vorbeigehen. Ob das jetzt dem Space oder der Community gut tut oder nicht. Was einfach grundsätzlich schade ist, dass man, ey, das sind, also ich muss mich nochmal informieren. Ich habe heute in einem Podcast gehört, dass das eine Milliardenanklage ist. Und dass Tom Beaulieu, schlimmer Name, das jetzt auf ein paar Millionen runtergebrochen hat oder verhandelt hat. Aber nichtsdestotrotz einfach, dass da so geisteskranke Geldstrafen dahinter stehen. Und ich bin, das war eigentlich so der Schlenker, den ich machen wollte. Ich frage mich halt einfach, wie das jetzt bei anderen Projekten ist. Also so ein Doodles, ne? Die geben jetzt Digital Assets raus für Schuhe und umgekehrt. Also ich glaube, wir haben ja gerade den Prozess durchgemacht. Ich glaube, das ist eher so für die OG-Halter, die sich in dem Presale halt einen Token ergattert haben. Und mit dem Token kaufst du Schuhe, aber den Token kannst du sicherlich auch traden. Mhm. Glaube ich, ist Annahme. Was passiert mit diesen Projekten? Das checke ich dann halt nicht, wenn die SEC sowas macht.
Und das ist genau der bittere Nachgeschmack, der bleibt so. Okay, folgt jetzt eine Welle von Anklagen? Haben sie es jetzt ja auch aus gegen alle NFT-Projekte? Und wiederum, die Klagen kommen, bevor es Richtlinien gibt. Und das macht das Ganze ein bisschen schwierig. Ich bleibe optimistisch. Wir werden sehen. Aber auf jeden Fall nicht der schönste Snapshot für die Web3-Community. Mhm. Aber, Vicky, noch vielleicht ein abschließendes Goodie, bevor wir hier Wrap-Up machen. Zumindest bei Solana scheint auch einiges zu gehen im positiven Sinne.
Yes, yes.
Was geht da ab? Warte.
Das ist ganz cool. Bei Solana scheint irgendwie ein bisschen zu laufen. Also hier in Berlin, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, die haben so einen neuen Slogan, Only Possible on Solana. Hier hängen in Berlin schon echt viele Poster, ich glaube so around Köpenicker Straße. Eben ganz viel Solana. Die machen jetzt auch ihr Hackerhaus hier in Berlin. Und jetzt gibt's eben das große Announcement, dass Shopify Solana Pay integriert, was im Endeffekt bedeutet, die Leute können sich entscheiden, ob sie ein Checkout in einem Shopify Store über Solana Pay machen wollen und da eben mit USDC bezahlen können. Ist erstmal, also ich sag mal, ist ein geiles Announcement. Es ist natürlich immer noch optional, auch für die Shop-Hersteller, das überhaupt zu integrieren. Aber nichtsdestotrotz einfach ein geiler Schritt, vor allem Solana als Kryptowährung einfach nochmal eine Möglichkeit zu geben oder eine Möglichkeit gegeben zu bekommen, genutzt zu werden, wenn es auch USDC ist, also ein Stablecoin. Aber genau, also es gibt nicht ultra viele jetzt Infos dazu, außer dass das Announcement ist, dass Circle, also wegen USDC, natürlich mit dabei und dafür verantwortlich ist. Da ist ja auch eine bekannte Figur im Space, der Patrick Hansen aus Deutschland. Und vielleicht ein witziger Gedanke noch, dass jetzt nach USDC die Überlegung ist natürlich Solana, also den Sol, nativen Sol-Token zu integrieren, aber auch den Meme-Coin Bonk, der Anfang des Jahres das Solana-Ökosystem ziemlich zum Brennen gebracht hat, also im positiven Sinne. Und genau, was vielleicht noch zu ergänzen ist, ist, dass die Integration von sehr, sehr schnellen Chains wie Solana eben dazu führt, dass man relativ gebührenfrei solche Dinge nutzen kann. Während das bei, jetzt habe ich es hier stehen, bei Kreditkartengebühren around 3,5% sein können, die du halt bei Käufen abgeben musst, was bei Solana mehr oder weniger wegfällt. Und das Schöne an dem ganzen Announcement ist eben, dass Shopify, jetzt habe ich es hier auch nochmal stehen, 10% des US-E-Commerce-Businesses ausmacht, also knapp 444 Milliarden US-Dollar. Genau, das ist mega, mega nice. Ich freue mich für die Solana-People. Hier im Office gab es auf jeden Fall auch schon ein bisschen Party und haben sich alle drüber gefreut. Also im Office, weil die Solana Foundation auch hier sitzt.
Nice. Auf jeden Fall zumindest hier auch eine Funktionalität, die Sinn macht, die auch genutzt werden kann, ohne Bling Bling, sondern mit Utility. In dem Sinne, GG Solana. Shoutout an Noe, das ist die einzige Person, die ich mit Solana assoziiere.
Ja, ja.
Und ja, in dem Sinne, weiß ich, Vicky, haben wir noch abschließende Worte? Irgendwas zur Vision, was top of mind ist?
Nee, das war's. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch, also auf der einen Seite freue ich mich drauf, ich freue mich aber auch, wenn es vorbei ist, weil der ganze Arbeitsfokus einfach auf sehr, sehr operativen und organisatorischen Themen ist und weniger auf, oder ich selbst halt das First World und privilegierte Problem habe, dazu mich weniger jetzt mit dem Space auseinandersetzen zu können oder so Tools wie FriendTech auszuprobieren, das wir jetzt auch gar nicht im Podcast erwähnt haben. Aber ja, es gehört halt einfach dazu.
Gehört dazu. Ich freue mich auch, dabei zu sein. Und hoffentlich auch viele von euch, die zuhören, da zu sehen und mal die Hände zu schütteln. Vielleicht machen wir ein bisschen Content live da. We shall see. Mhm. Und in diesem Sinne, GG Vicky. Nice one.
GG Marvin.
It's a wrap. Ich fliege morgen nach New York. Mal gucken. Nächste Woche habe ich schon einen Vorschlag gemacht fürs Recording. Kannst du ja dann gucken, ob das auch noch passt. Und ansonsten, ja, weiter geht's. We're out.
Weiter geht's.